Da ist dieser kleine Punkt im Weltall, der fast wie ein Staubkorn ist im großen Ganzen. Und diesen kleinen Punkt hat Gott erwählt, dass dort Menschen leben. Und er hat jeden einzelnen Menschen erwählt. Und zwar erwählt, bei ihm zu sein, zu ihm zu gehören. Das ist eigentlich so die Kernaussage der Predigt, die ich vor 2 Wochen gehalten habe. Dass wir erwählt sind von Gott, und zwar, dass alle Menschen erwählt sind in Christus. Und ich lese uns nochmal einen Bibeltext, der das nochmal so deutlich zum Ausdruck bringt. Gott, unser Retter, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Ja, und wenn man über diese gute Nachricht nachdenkt und Bibeltexte liest und sich daran freut, dass jeder Mensch erwählt ist, jeder Mensch von Gott geliebt ist und gewollt ist, und dass Jesus gekommen ist, um alle Menschen zu erlösen, dann taucht auch die Gegenfrage auf, was ist dann mit diesen Bibelstellen, wo es um Verlorenheit geht oder gar Verdammnis oder Hölle? Also berechtigte Rückfragen. Und manche Rückfragen haben mich auch erreicht nach dieser ersten Predigt. Und ich denke, das dürfen wir nicht verschweigen. Und dürfen es darum nicht drücken, auch vor diesen Fragen, die dann entstehen. Diese Frage, führt das zur Allversöhnung, was du da gesagt hast? Wird da nicht Wichtiges ausgeblendet, wenn wir über Erlösung reden, über das Heil, über die Ewigkeit bei Gott? Dann taucht doch auch die gegenteilige Frage auf. Was ist denn mit Verlorenheit? Was ist mit Gericht? Und das, denke ich, dürfen wir auch nicht verschweigen. Wir dürfen es da nicht drum herum drücken, um diese Fragen. Wenn wir die Bibel ernst nehmen, was das Heil angeht, was die Errettung angeht durch Jesus, dann müssen wir sie auch ernst nehmen, wo es um das Gericht geht, um Gottes Urteil über uns und um Konsequenzen, wenn wir uns gegen ihn entscheiden. Aber es ist trotzdem die Frage, worum geht es eigentlich bei diesem Thema, das ich für diese Predigt gewählt habe? Lässt ein liebender Gott Menschen verloren gehen? Das ist kein Thema, über das man als Prediger unbedingt predigen möchte. Sondern es ist ein Thema, wo ich den Eindruck hatte, das ist unausweichlich, es sozusagen im Anschluss an das andere Gesagte auch zu sagen. Aber eins muss man sagen, Jesus hat nie eine Predigt über Verlorenheit gehalten. Paulus auch nicht. Jesus hat nie eine Predigt über die Hölle gehalten. Paulus auch nicht und keiner der neutestamentlichen Zeugen. Sondern es ging Jesus immer darum, Menschen zu finden, sie zu suchen, sie zu retten, sie zu erlösen. Und ich möchte uns noch einen so ganz bekannten Bibeltext lesen, der das unterstreicht und auch die Gegenseite mit aufleuchten lässt. Und zwar Johannes 3, Vers 16 bis 21. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass er die Werke Gottes tut. Also die ganz klare Aussage, Jesus ist gekommen aus Liebe heraus, um alle Menschen zu suchen und zu retten, ohne jede Ausnahme. Und allen die Möglichkeit des Glaubens zu geben. Und hier wird gesagt, in dem Augenblick, wo jemand diese Wahrheit hört und sich von ihr abwendet, da trifft er schon ein Urteil über sich selbst. Er ist sozusagen schon gerichtet, weil er das gute Angebot nicht wahrnimmt und annimmt, in seinem Leben schon. Das heißt ja nicht, dass das für immer ist, aber in diesem Augenblick richtet er über sich selbst. Und dann wird dieses Bild gebraucht von Licht und Finsternis. Und wer ins Licht geht, dem wird auch das offenbar in seinem Leben, was nicht gut ist, und er bringt es vor Gott, um es verändern zu lassen. Und wer das Licht scheut, der wird auch mit dem Dunklen in seinem Leben weiterleben. Und das ist im Grunde genommen schon Richt. Urteilen heißt ja, dass etwas unterschieden wird. Es gibt eine Unterscheidung zwischen Licht und Finsternis. Und wir entscheiden selbst mit, in welchem Bereich wir leben. Im Bereich des Lichtes oder im Bereich der Dunkelheit. Verlorenheit ist in der Bibel nie im Fokus. Aber es taucht am Rand auf. Wenn Gott uns sucht, es wird als Kehrseite beschrieben, wenn wir uns gegen ihn entscheiden. Es wird beschrieben als Konsequenz, wenn wir nicht mit Gott leben. Und es ist zunächst keine Aussage über die Ewigkeit, sondern über das Hier und Jetzt. Da, wo wir nicht mit Jesus leben, leben wir nicht mit den ganzen Möglichkeiten Gottes. Wir leben nicht mit der Liebe Gottes. Ich denke, das ist auch bei den Taufzeugnissen eben nochmal so deutlich geworden. Wir entscheiden uns für ein Leben ohne Gott. Wir entscheiden uns für Dunkelheit. Mancher entscheidet sich sogar für das Böse in seinem Leben. Gott ist frei. Gott hat absolute Freiheit. Die haben wir Menschen nicht. Wir Menschen haben nur eine begrenzte Freiheit und Wahlmöglichkeit. Und in seiner großen Freiheit hat Gott sich entschieden: Ich will Menschen schaffen, die ich liebe, die mich zurücklieben können. Und da, wo sie sich verlaufen, will ich sie suchen und ich will sie finden und ich will sie zurechtbringen und ich will sie erlösen und ich will ihnen freundlich begegnen und ich will ihnen gnädig sein. Dazu ist Jesus gekommen und das zeigte Gott auch schon bei seinem Volk Israel. Er ist gekommen, Verlorene zu suchen. Und ich will es nochmal unterstreichen, warum tut er das? Es ist seine freie, absolut freie Entscheidung, dass er uns so liebt, wie er uns liebt. Er ist dazu nicht verpflichtet. Gott könnte auch anders. Er hätte auch Menschen schaffen können und sagen können, wer es einigermaßen schafft in diesem Leben und ein gewisses Potenzial an Gutsein hat, dem gebe ich nochmal eine zweite Chance, in einem zweiten Leben vielleicht. Und alle anderen, die vergehen. Hätte er auch machen können. Er hat sich aber anders entschieden. Nietzsche irrt, wenn er sagt, Gott muss ja vergeben, das ist sein Geschäft. Gott muss gar nichts. Gott müsste uns überhaupt nicht vergeben. Warum? Er könnte sagen, du bist selbst dran schuld an dem, was du tust und was du wählst und wie du dich entscheidest und welche Konsequenzen daraus entstehen. Das ist deine Verantwortung. Und die Konsequenzen musst du tragen, Punkt. Könnte Gott machen. Aber es ist seine freie Entscheidung der Liebe, dass er sagt, ich liebe jeden einzelnen Menschen so, dass ich möchte, dass er zurechtkommt. Dass ich möchte, auch da, wo er sich verirrt hat, dass er mich findet. Und dass da, wo wir Wege gehen, die nicht gut sind, Gott will, dass wir Wege finden, die zum Guten führen. Und er hat sich entschieden, es ist seine freie Entscheidung, uns zurechtzuhelfen, da, wo wir uns verirrt haben. Und da, wo wir ihn verloren haben, dass wir ihn wiederfinden. Und da, wo Gott in seiner Freiheit sich so für uns entscheidet, da gibt er uns auch die Freiheit, uns zu entscheiden. Sonst könnten wir uns gar nicht für seine Vergebung entscheiden und für seine guten Wege, wenn er sie uns nicht zeigen würde. Ich sage das nochmal so, weil vieles davon uns manchmal als Christen so selbstverständlich wird, als müsste das so sein. Und mancher auch sagt, Gott muss ja. Und manche Menschen Gott auch Vorwürfe machen, die sich sonst in ihrem Leben nicht um ihn kümmern, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie es gerne hätten, wenn Dinge schiefgelaufen sind. Also in Gottes souveräner Freiheit hat er sich aus Liebe für uns entschieden und aus Liebe dafür entschieden, uns alle Möglichkeiten zu geben, wieder zu ihm zurückzufinden und auch in unserem Leben gute Wege zu finden. Und dann unsere Freiheit. Ich erinnere an dieses bekannteste Gleichnis von Jesus. Der Vater und seine beiden Söhne. Der jüngere Sohn wählt den Weg, dass er den Vater verlässt. Der Vater will das nicht. Aber der jüngere Sohn hat die Freiheit, diesen Weg zu wählen. Und er rennt in sein Verderben. Er verliert sich selbst, lebt bei den Schweinen und er verliert den Bezug zu seinem Vater. Er verliert diese Liebe. Und jetzt könnte Jesus ja dieses Gleichnis beenden und sagen, so ist das. Wenn ihr euch gegen Gott entscheidet, dann landet ihr im Verderben und in der Verlorenheit. Genau das macht Jesus aber nicht. Das ist das Großartige dieses Gleichnisses, dass er uns eine andere Botschaft sagt, nämlich, dass dieser liebende Vater wartet und Geduld hat und nochmal wartet. Und als dieser Sohn zur Besinnung kommt und zum Vater zurückkehrt, der Vater ihm in die Arme fällt und sich über die Maßen freut. So ist Gott, sagt Jesus, dass er sich über die Maßen freut, wo ein Verlorener wiedergefunden wird. Aber dann gibt es jemanden, der verdammt den jüngeren Bruder, nämlich sein älterer Bruder. Der ältere Bruder sagt, der soll doch die Suppe auslöffeln, die er sich eingebrockt hat. Der hat eine Entscheidung getroffen, jetzt muss er auch die Konsequenzen dafür tragen. Das ist Verdammnis, eine Verurteilung, wenn ich jemanden festnagle auf seine Entscheidung, die er getroffen hat, und er keine Chance mehr hat, da rauszukommen. Gott verdammt nicht. Er gibt eine neue Chance. Aber der ältere Bruder verdammt. Wir verdammen auch mal, manchmal, dass wir Menschen auf ihren Weg festlegen und sagen, da ist keine Chance mehr. Gott tut es nicht. Und auch wir Christen verlaufen uns oft, verirren uns, gehen falsche Wege, entfernen uns von Gott, verlieren ihn vielleicht sogar. Und ich weiß nicht, wo du stehst, ob du auf dem Weg mit Jesus unterwegs bist mit Gott. oder ob du einmal mit ihm unterwegs warst und mittlerweile eine solche Distanz gewonnen hast, dass du merkst, da ist Verlorenheit in meinem Leben. Ich habe Gott verloren und er hat mich verloren. Und dann sagt auch Jesus heute Morgen zu dir nicht, selbst dran schuld, musst du jetzt ausbaden, sondern er sagt, kehr um. Du hast die Chance, zurückzukommen. Ändere dein Leben. Auch da, wo du falsche Wege gewählt hast, ob Christ oder nicht Christ, du kannst umkehren und neu anfangen. Diese Freiheit schenkt Gott uns Menschen. Es ist keine absolute Freiheit, aber wir haben Entscheidungsspielraum. Wir können gute und wir können falsche Wege einschlagen. Wir können uns auch vor Entscheidungen drücken. Und auch das ist eine Entscheidung und keine gute. Und wir können uns für oder gegen Gott entscheiden. Und für diese Entscheidungen tragen wir auch Verantwortung. Vor Gott und vor Menschen. Wir leben in einer Kultur, wo sich zunehmend als höchster Wert diese menschliche Freiheit herausgebildet hat. Autonomie, Selbstbestimmung. Und in vielem ist das gut. Ich möchte über meine Daten selbst bestimmen und was damit passiert. Und in vielen anderen Bereichen ist es gut, dass Gott uns solche Selbstbestimmung gegeben hat. Aber es ist mittlerweile zum allerhöchsten Wert geworden. Aber wenn das der höchste Wert ist, dann muss ich auch mit den Konsequenzen leben und sie tragen. Und Gott hat recht, dass er den Menschen dann auch verantwortlich macht für sein Tun. Und das ist die andere Seite in der Bibel, die angesprochen wird. Dass auf der einen Seite Gott alle Menschen erwählt, zu ihm zu gehören und er durch Jesus alle erwählt hat, erlöst zu werden. Und auf der anderen Seite, dass Gott uns die Verantwortung als Menschen nicht abnimmt für unsere Entscheidungen in vielen Bereichen unseres Lebens und auch in unserem Verhältnis zu ihm. Und ich möchte uns noch einen Bibeltext aus dem Matthäusevangelium lesen, der diese Seite der Verantwortung überdrastisch deutlich macht. Ich will gleich vorweg sagen, es ist kein Protokoll, wie es einmal sein wird, sondern es ist ein Gleichnis. Jesus spricht hier drei Gleichnisse vom Ende der Zeit. Und eines dieser Gleichnisse möchte ich uns vorlesen aus Matthäus 25. Ich lese das ganze Gleichnis ab Vers 31. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Ziegen scheidet. Oder Luther übersetzt von den Böcken. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Ziegen zu seiner Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das ich euch bereitet habe von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen oder haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zu seiner Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht bekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei diesem drastischen Gleichnis, das Jesus erzählt, das so realistisch ist zugleich. Jubelnde Freude, dass Jesus sagt: Alles, was du in deinem Leben getan hast und was gut war, wo du Menschen geholfen hast, das hast du mir getan. Und ich freue mich daran und ich schätze es wert. Selbst das Geringste, was du getan hast, geht nicht verloren. Darüber könnte man sich riesig freuen. Oder erschrecken dich die Worte? Mich erschrecken sie auch. Weil auch die andere Seite da ist, wir spüren auch den Ärger Jesu. Den Zorn über Ungerechtigkeit, über Lieblosigkeit. Da ist eine klare Verurteilung eines lieblosen Verhaltens. Und das ist göttliches Gericht, wenn Gott über unser Verhalten urteilt. Ist das ein liebender Gott? Ist das ein liebender Jesus, der so ein Gleichnis erzählt? Aber natürlich, du spürst doch dieses Mitleiden Jesu mit dem, der krank ist und nicht besucht wird. Wir spüren doch das Mitleiden Jesu mit dem, der hungert auf dieser Welt, obwohl genug da ist. Natürlich ist das sein Erbarmen, was hier spricht in diesem Bibelwort. Und deswegen sein Urteil, da wo wir dem Nächsten nicht das geben, was wir geben könnten. Ja, das ist die Liebe Gottes. Aber das ist nicht so eine Liebe, die einfach nur soft ist, sondern es ist eine sehr wahrhaftige Liebe, die das Unrecht nicht ausklammert, die bei Lieblosigkeit nicht einfach sagt, Schwamm drüber, wird schon irgendwie oder wie auch immer. Er kann nicht gleichgültig sein. Und er geht ja so weit, dass er sich identifiziert mit denen, die leiden, Hunger haben, krank sind, im Gefängnis sitzen. So sehr liebt er, dass er sich mit ihnen eins macht. Er lobt auf der einen Seite diejenigen, die das Gute wollen und tun. Und das ist so einfache Mitmenschlichkeit hier. Keine großen Heldentaten. Und er sagt: Ihr werdet die Ewigkeit bei mir verbringen. Er spricht gar nicht über den Glauben. Er spricht nur übers Tun. Und dann die andere Seite: Das sind noch nicht mal richtig Böse, die sich entschieden haben, andere zu quälen, zu foltern oder was auch immer, sondern unterlassene Hilfeleistung. Solche, die das Gute unterlassen haben, und die Konsequenz, sagt Jesus, die Konsequenz ist Verderben. Die Konsequenz ist Hölle. Und das ist doch so schon auf dieser Erde. Die Konsequenz, dass unser Reichtum nicht so verteilt ist, dass alle satt zu essen haben, bedeutet für viele Menschen Hölle. Elend. Die Konsequenz so vieler Taten bedeutet, dass in Syrien so viele Menschen Hölle erleben und an anderen Stellen dieser Erde. Und dass auch Kinder in unserem Land und auch Erwachsene, da wo ihnen Unrecht getan wird und sie beschädigt werden in ihren Persönlichkeiten, dass sie Hölle erleben. Das ist schon auf dieser Erde so. Es geht nicht erst nur um die Zukunft. Also dieses Gleichnis Jesu zeigt seine unglaubliche Liebe und es zeigt auch seine Ernsthaftigkeit, wenn es um unsere Entscheidungen geht, wie wir unserem Nächsten gegenüber uns verhalten und die Verantwortung, die wir haben. Beides zugleich. Warum erzählt Jesus dieses Gleichnis so drastisch? Ich glaube, mit einem Ziel. Weil er uns aufrütteln will. Weil er zeigen will, so wie du mit deinem Mitmenschen umgehst, so gehst du auch mit mir um. Ich nehme das persönlich. Und es hat Konsequenzen auf dieser Erde, wie wir miteinander umgehen. Es tut Menschen gut. Und darüber freut sich Jesus und er lobt es. Und es beschädigt Menschen. Und führt sie ins Verderben auf dieser Erde. Oder macht ihnen das Leben zur Hölle. Und Jesus sagt, mit all dem, was du tust, mit der guten Seite und mit der anderen Seite, wirst du dich vor Gott auch verantworten. Auch am Ende der Zeiten, wenn Bilanz da ist über dein ganzes Leben. Das Ziel Jesu mit diesem Gleichnis ist, entscheide dich. Und da, wo du siehst, da ist Notwendigkeit, da ändere dein Leben. Deswegen erzählt Jesus dieses Gleichnis. Entscheide dich für die Barmherzigkeit und tu sie. Ja. Auf welcher Seite bist du nun? Auf welcher Seite bin ich? Ich kann mich nicht nur auf die Seite derjenigen rechnen, die auf der guten Seite sind. Ich nicht. Wenn das der Maßstab wäre, was Jesus hier sagt, dann dürfte eigentlich keiner aufgrund dieser Taten gerettet sein und dem Urteil entkommen. Ich glaube, es ist wichtig zu sehen, Jesus hält hier keine Lehrpredigt über ewige Errettung und Verlorenheit, sondern er erzählt ein Gleichnis und ein Gleichnis hat einen Punkt. Und der Punkt, den er hier macht, ist, du hast Verantwortung zum Guten wie zum Schlechten und du wirst dafür gerade stehen. Auch vor dem Urteil Gottes schon heute, aber auch in Zukunft. Nun weiß ich natürlich, dass dieses Gleichnis oft so ausgelegt wird, dass man sagt, ja, hier geht es ja gar nicht um Christen, also um die, die die Vergebung angenommen haben, sondern hier geht es um Nichtchristen. Ich finde, damit haben Christen sehr schön dieses Gleichnis Jesu entschärft und ihm jede Spitze abgebrochen. Wir sind es nicht, das sind ja die anderen. Das steht hier aber nicht drin, dass diese Unterscheidung gemacht wird. auch alle, die Jesus hier lobt, wenn wir mal über dieses Gleichnis hinausgehen, brauchen doch genauso die Vergebung. Weil da auch Unterlassungen sind und Schuld und Fehler. Wäre dieses Gleichnis das letzte Wort, dann stünde es schlecht um uns. Ich möchte uns noch einen Text aus Römer 5, Vers 17 bis 18 lesen. Da geht es auch um Verderben und um Errettung und auch Rechtsprechung vor Gericht. Und da geht es darum, dass der Mensch, wenn hier von dem einen Menschen gesprochen ist, der Mensch, und das fing bei Adam und Eva an und hat sich fortgesetzt, den Tod herbeigeführt hat auf dieser Erde. Also Römer 5, Vers 17 und 18. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen Menschen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Wie nun durch die Sünde des einen Menschen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, über alle, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Verdammnis für alle, keiner kann sich gerecht sprechen. Und Rechtfertigung, Freispruch für alle durch einen, nämlich Jesus Christus. Was ist die Konsequenz daraus? Was ist mit ewiger Verlorenheit oder ewigem Tod, wie manche Stellen das andeuten in der Bibel, oder Hölle? Wie weit reichen die Konsequenzen unserer Entscheidung? Es gibt zwei Aussagen im Neuen Testament, die sich wie beide, wie ein roter Faden durchziehen. Und die eine Aussage ist Erlösung für alle. Gott will, dass allen Menschen das Wort geholfen, was dort steht, kann sein geholfen, errettet oder geheilt. Gott will, dass allen Menschen geholfen, dass alle errettet, dass alle geheilt werden. Und das zieht sich durch das ganze Neue Testament. Es zieht sich die Hoffnung durch, Gott kommt mit seinen Absichten, was er will, das wird er auch tun, kommt er zum Ziel. Man kann das Allversöhnung nennen. Aber das ist nun eine biblische Aussage an vielen Stellen. Und dann gibt es eine zweite Aussage, die sich auch durchzieht. Gott hat uns Freiheit gegeben, er hat uns Entscheidungsspielräume gegeben, für und gegen ihn, für gute Wege und für schlechte Wege, und er nimmt uns ernst. Er wird nicht irgendwann einfach sagen, schwamm drüber, war alles nicht so schlimm, war nur ein Vogelschiss oder was war das, Fliegenschiss im Lauf der Geschichte. Er wird das nicht sagen, sondern er nimmt unser Handeln sehr ernst. Nicht nur im Leben, sondern auch in der Gesamtbilanz unseres Lebens. Und er wird ein Urteil sprechen und es wird ein gerechtes Urteil sein, was kein irdisches Gericht sprechen kann. Und diese beiden Botschaften des Neuen Testamentes, die kriegen wir logisch nicht zusammen. Ich jedenfalls nicht. Und ich habe einiges dazu gelesen und habe bisher niemanden gefunden, der das irgendwie logisch zusammenkriegte. Diese Spannung wird im Neuen Testament nicht aufgelöst. Wird jetzt nicht irgendein Modell entwickelt, wo das alles sang- und klanglos irgendwie ineinander übergeht, in einer Automatik. Und wir könnten jetzt durchsprechen, was wäre, wenn nur Gottes Wille zählt, dann würde er unsere Freiheit nicht ernst nehmen. Selbst wenn wir das Böse wählen würden, dann würde Gott sagen, ja, war nicht so schlimm. dann würde es keine Gerechtigkeit geben. Und wenn nur unsere Verantwortung zählt, dann würde entweder die Verurteilung aller am Ende stehen oder aber wir würden die Erlösung Jesu sehr, sehr klein machen. Gott wollte zwar, dass alle gerettet werden, aber er hat es irgendwie nicht hingekriegt. Und Jesus würde eine Ewigkeit lang leiden, weil Menschen unerlöst geblieben sind und weil sein Tod am Kreuz nun mal nicht ausreichte für alle. Sondern Menschen in der ewigen Hölle leiden und den endgültigen Tod sterben oder vernichtet sind, je nachdem, wie man es sieht. In ewiger Trennung von Gott. So eine Vorstellung von Hölle, dass Gott Menschen in Ewigkeit foltert und quält, ist in keinster Weise vereinbar mit der Gesamtbotschaft des Neuen Testaments, dass er will, dass alle erlöst und gerettet werden. Also, wie soll diese Spannung aufgelöst werden? Man kann es versuchen und dann werden so Modelle entwickelt, es gibt noch eine Läuterung nach dem Tod, eine Art Fegefeuer oder Entwicklungsmöglichkeiten. Könnte ja sein. Ich weiß es nicht. Oder Gott gibt noch weitere Entscheidungsmöglichkeiten nach dem Tod. Oder mancher sagt, nein, wer nicht mit ihm ist, der wird auf Ewigkeit einfach verschwinden. Sozusagen ein zweiter Tod. Ich lebe mit dieser Spannung so, dass ich sage, ich möchte diese Spannung im Glauben leben. Das heißt, ich vertraue Jesus Christus, ich vertraue Gott, dass er das zusammenkriegt. Da, wo die Grenzen meiner Erkenntnis und meiner Möglichkeiten sind. Er hat uns nicht offenbart, wie wir das zusammenkriegen, weil er das machen wird. Ich vertraue da vollkommen seiner Gnade. Und ich vertraue darauf, auf der einen Seite, dass er mit jedem Menschen und mit seiner ganzen Schöpfung zu seinem Ziel kommen wird. Gott gibt nicht auf. Und ich vertraue darauf, dass oder ich weiß, dass er uns auch herausfordert, auf dieser Erde immer wieder neu unsere Verantwortung wahrzunehmen und dass er auch damit gerecht umgehen wird, wo wir dieser Verantwortung nicht gerecht geworden sind. Und was für ein Glück, dass wir als Menschen, die zu Jesus gehören, wissen, bei allem, wo wir dieser Verantwortung nicht gerecht geworden sind, reicht seine Vergebung aus. Und das ist das, was wir allen Menschen verkündigen können. Die Vergebung Gottes reicht aus für alles. Und er sucht dich und er will dich finden. Und seine Absicht ist erretten, in keinster Weise verdammen oder verurteilen. Ich möchte also nicht spekulieren, sondern ich freue mich an der Erlösung in dieser Gewissheit des Glaubens, dass durch Jesus alles vergeben werden kann. Und ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich auf dieser Erde schon dieses Angebot Gottes erfahren und annehmen. Und ich hoffe auf die Erlösung aller und einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich nehme ernst, dass Gott uns ernst nimmt, unseren Glauben und unsere Taten. Und das fordert mich heraus, immer wieder nach seinem Willen zu fragen und immer wieder neu auch Dinge in meinem Leben zu verändern. Mich als Christ nicht darauf auszuruhen, dass mir ja alles vergeben ist. Ich glaube, das ist die Spitze auch der Botschaft, wo es um Verantwortung geht. Und das letzte Urteil kann ich, weil ich Jesus kenne, getrost Gott überlassen, bei mir und bei anderen. Der liebende und der gerechte Gott hat das letzte Wort. Und dieses letzte Wort heißt Jesus. Und Jesus, Jeschua, heißt Gott rettet. Amen.